Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn wir uns orientieren, dann vergewissern wir uns. Wo sind wir? Woher kommen? Wohin gehen wir? Zur Orientierung ganz entscheidend brauchen wir einen Bezugspunkt. Bevor wir uns mit Hilfe von GPS-Daten orientieren konnten, haben wir zum Beispiel einen Kompass benutzt oder einfach die Sonne. Der Sonnenaufgang im Osten diente zur Orientierung, und zwar aus europäischer Sicht. Dort im Morgenland liegt der Orient. Das war zunächst mal eine geografische Angabe. Doch der Begriff bedeutet unendlich viel mehr. Kultur und Politik, Religion, Sprachen, Kunst bedeutet Räume, Regionen, Grenzen, Zeiten, Epochen. Und es ist völlig klar, heute denken und sprechen wir anders über den Orient, über den Islam als vor 50 Jahren, vor 100 oder 200 Jahren. Und sich diese Differenzen bewusst zu machen, das kann ungemein anregend sein. Denkanstöße genau zu diesen Fragen gibt jetzt das Kunsthaus Zürich. Reorientations. Europa und die islamischen Künste, 1851 bis heute, das ist das Thema einer Ausstellung dort. Und kuratiert hat diese Ausstellung Sandra Gianfreda, die ich jetzt am Telefon begrüße. Frau Gianfreda, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röcke.
Wir sollten zunächst einmal versuchen, zumindest den Begriff zu klären, einzugrenzen. Was sind denn diese islamischen Künste?
Ja, der Begriff islamische Künste ist ein Hilfsbegriff der westlichen Kunstgeschichte, der versucht, eine Bandbreite von ganz unterschiedlichen Kulturen unter einen Hut zu fassen. Er ist unbefriedigend in dem Sinne, als dass er eben diesen einzelnen Kulturen, die von der persischen über die osmanische bis zu der mamlukischen Kultur eben gar nicht richtig gerecht werden kann.
Es gibt ja kulturellen Austausch, Transfer, physischen Austausch, den kennen wir natürlich vom Handel mit all den Waren, Export, Import. In der Kunst werden ja weniger Gegenstände ausgetauscht, als vielmehr Ideen, Gedanken, Vorstellungen, Fantasien, Visionen, auch Ängste. Wie funktioniert denn dieser Transport? Welche Mechanismen wirken denn da?
Ja, es gab zwei verschiedene Arten der Rezeption dieser islamischen Welt im 19. Jahrhundert. Das eine, was Sie jetzt angesprochen haben mit den Ideen, ist der sogenannte Orientalismus, der sich ein Bild kreiert des sogenannten Orients, der ja eigentlich ein westliches Konstrukt ist, also als solchen gar nicht gibt. Das ist die eine Form der Rezeption. Die andere Form, die unsere Ausstellung in den Fokus nimmt, ist diejenige der Islamophilie. Und da spielen natürlich Gegenstände sehr wohl eine wichtige Rolle, denn sie bilden die Vorbilder oder auch die Vorlagen für die Auseinandersetzung der Kunstschaffenden in Europa.
Diesen Begriff müssen Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. Islamophilie, also die Liebe, die Wertschätzung des Islam.
Genau. Im 19. Jahrhundert begann eine regelrechte Liebe zu allem, was aus dem islamischen Raum kam. Seien es eben Gegenstände, aber auch Geschichten. Also denken Sie an die Märchen von Tausend und eine Nacht. Die hatten damals auch eine wahre Blüte erlebt. Und das ist wirklich eine Begeisterung und auch Faszination für alles, was aus dem islamischen Raum kam. Und man hat es wirklich begeistert aufgenommen, weil sich die Kunst oder viele KünstlerInnen sich in der Zeit in einer Sackgasse zu finden glaubten und neue Inspirationsquellen suchten.
Aufgenommen, sagen Sie, und nicht angeeignet. Das ist ja so ein Stichwort, das gerade für viele Diskussionen, für viele Debatten sorgt.
Genau. Manche eben sprechen von Einfluss, von Aneignung, von Imitation, andere von Inspiration oder Wertschätzung. Wir sprechen eigentlich lieber von Transkulturalität, denn transkulturell bedeutet, dass Kulturen nicht in sich geschlossene Einheiten darstellen, sondern miteinander verwoben sind. Und das Spannende an diesen transkulturellen Prozessen ist, dass etwas Neues nur dann entstehen kann, wenn man sich auch mit einer anderen Kultur auseinandersetzt.
Verflochten sind, heißt durchlässig sind diese Kulturen in beiden Richtungen?
Genau, es sind Verflechtungen in beide Richtungen. Wir in unserer Ausstellung richten den Blick allerdings jetzt nur vom Westen nach Osten oder Süden hin. Es gibt die andere Blickrichtung auch, die auch schon Thema war von Ausstellungen. In unserer Reorientations-Schau haben wir nur vereinzelt Objekte, die diesen anderen Transfer auch aufzeigen.
Welche Bedeutung hat denn das Jahr 1851 in Ihrer Ausstellung? Diese Jahreszahl, die taucht ja im Ausstellungstitel auf.
Genau, 1851 fand die erste Weltausstellung statt in London. Und da wurden unter anderem Objekte aus dem indischen Mogulreich gezeigt und die haben für eine folgenreiche Begeisterung gesorgt, sei es bei den Gelehrten wie auch bei den KünstlerInnen.
Weltausstellung, das ist ja eine fantastische Idee, man könnte auch sagen eine anmaßende Idee, an einem Ort der Welt die Welt ausstellen.
Ja, absolut. Also es war im Prinzip war es eine Nabelschau. Die Welt, das hieß Paris, London oder Wien, holte sich die sogenannte Welt eben dahin, aber gar nicht so sehr, um die anderen Kulturen richtig kennenzulernen, sondern zu zeigen, was man selbst schon weiß oder ja zu wissen glaubt über diese anderen Kulturen.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Meta-Ebene, über das diskursive Umfeld, Frau Gianfreda. Jetzt sollten wir natürlich auch ganz konkret über Ihre Ausstellung im Kunsthaus Zürich sprechen. Welche Bilder, welche Arbeiten nutzen Sie denn, um dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes zu versinnbildlichen?
Ja, das Thema ist sehr komplex. Wir haben uns deswegen auf einige wenige Fallbeispiele konzentriert, und zwar sei es in der bildenden wie auch in der angewandten Kunst mit je etwa 5 bis 6 Beispielen. Bei der bildenden Kunst, frühe Moderne, sind es Kandinsky, Matisse, Klee, Gabriele Münter, Lothair Reiniger. Bei den angewandten Künsten sind es Theodor Deck oder William de Morgan, Mariano Fortuny Madrasso. Also bei uns liegt der Fokus auf wenige ProtagonistInnen, dafür aber mit mehreren Werken.
Und die haben sich alle mit islamischen Künsten auseinandergesetzt?
Ja, absolut. Alle, aber auch alle auf ihre eigene Weise. Und für manche waren vielleicht eher die osmanischen Isnik-Keramiken wichtig, für andere eher persische Miniaturen. Also diese Spuren sind wahnsinnig vielfältig und auch nicht immer auf den ersten Blick erfassbar.
War das schwierig, so ein Thema zu recherchieren? Oder müssen Sie da einfach ins Depot gehen und können aus dem Vollen schöpfen?
Es war schwierig zu recherchieren, weil es vergleichbar wenige Studien oder auch Ausstellungen gibt. Im Gegensatz zum Beispiel zum Thema Orientalismus, was viel zugänglicher, viel einfacher zu recherchieren ist. Denn viele Kunstschaffenden lösen sich so sehr von diesen islamischen Vorbildern, dass man wirklich suchen muss, wo ist denn da noch etwas von diesem sogenannten Orient oder von den islamischen Künsten zu spüren.
Vielleicht noch ein Beispiel, Frau Gianfreda, für angewandte Kunst in Ihrer Ausstellung?
Ja, wir haben ein prächtiges Exemplar, ein Kronleuchter von der österreichischen Glasmanufaktur Josef und Ludwig Lobmeier, die dieses Jahr übrigens das 200-jährige Jubiläum feiern, gibt es also noch. Und wir haben den Prototypen, den die Firma 1986 für den saudi-arabischen König geschaffen haben. Der hatte bei dieser Glasmanufaktur Lüster bestellt für die Prophetenmoschee in Medina. Und die wurde tatsächlich mit diesen Kronleuchtern ausgestattet, 60 insgesamt. Und den Prototypen, den kann man jetzt im Kunsthaus Zürich sehen.
Dies und viel mehr zu sehen in dieser Ausstellung Reorientations Europa und die islamischen Künste 1851 bis heute im Kunsthaus Zürich, also zu sehen bis Mitte Juli. Die Kuratorin der Ausstellung war das Sandra Gianfreda. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Gianfreda. Guten Abend.
Ich danke Ihnen, Herr Röke. Guten Abend.